Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer. Und es ist eine besondere Folge. Wir hatten sie euch angekündigt. Unser Transfer-Recap des diesjährigen Transfer-Sommers. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir für diese besondere Folge einen ganz besonderen Gast gewinnen konnten. Einer, der wie kein anderer die Transferaktivitäten in Deutschland und auf der ganzen Welt mitverfolgt hat, bis rein zum Deadline Day. Es ist kein geringerer als Deutschlands Top-Transfer-Experte Florian Plettenberg.
Servus, Anton. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich entschuldige mich erstmal vorab. Meine Stimme ist noch nicht ganz da. Das waren aufregende Tage auf den letzten Metern des Transferfensters. Aber ich bin dabei, dass die Stimme so langsam zurückkommt und lass es mir natürlich nicht nehmen, hier in deinem Podcast mal meine Meinung kundzutun.
Ja, also Florians Stimme noch leicht angeschlagen, die Expertise natürlich gewohnt voll da. Und es ist sehr, sehr schön, dass wir ihn hier begrüßen dürfen. Und wenn ich sage wir, dann ist natürlich auch mein Partner an meiner Seite, Moritz. Auch dich begrüße ich ganz, ganz herzlich.
Moin Anton, ich war schon ganz aufgeregt eben, als ich dachte, ich bin hier der Transferexperte, aber nein, natürlich ist es Flo, der sich da nochmal ein bisschen besser auskennt, ein bisschen besser vernetzt ist und der hier heute mit ein paar Takes zu ein paar Vereinen so ein bisschen diese Folge ein bisschen, der noch ein bisschen Würze geben soll, natürlich auch nochmal seine Expertise mit reingeben soll, also freut euch darauf, müsst ihr natürlich die ganze Folge sorgfältig durchhören, aufmerksam, um da keine Einschätzung von Pletti zu verpassen. Das wird es zu einigen Vereinen geben. Von daher würde ich sagen, lass uns direkt loslegen, oder?
Sehr, sehr gerne. Lass uns starten. Und wir gehen ein bisschen chronologisch vor. Starten beim ersten FC Union Berlin. Was sind deine Gedanken?
Ja, es ist nicht die spektakulärste Transferperiode gewesen für die Unioner. Bei der Aufgabe, denen dafür dann eine Schulnote zu geben, was ja hier in diesem Format unser Ziel ist, habe ich natürlich vor allem geguckt, was sind die großen Namen, die gegangen sind bei Union, und da gab es für mich eigentlich nur einen großen Abgang, und das war natürlich Benedikt Hollerbach mit 10 Millionen, der zu Mainz gegangen ist. Klar, man hat da noch einen Gosens auf dem Papier, der jetzt nochmal fest zu Florenz gegangen ist, aber dadurch, dass der in der letzten Saison ja sowieso schon nicht mehr für die Unioner groß gespielt hat, ist das für mich kein richtiger Abgang. Der Rest sind dann, finde ich, vernachlässigbare Abgänge. Und der Hollerbach war schon sportlich für mich ein wichtiger Mann bei Union, aber jetzt auch nicht unersetzlich. Und dafür haben sie sich, finde ich, ganz spannend verstärkt, haben Ilic fest verpflichten können von Lille für 5 Millionen, der in der Rückrunde richtig gut gespielt hat, einige Tore gemacht hat. Haben sich Derrick Köhn geholt von Galatasaray. Ich als Bremen-Fan habe da natürlich besonders drauf geschaut. Ja, ist kein schlechter Spieler gewesen in der letzten Saison für Bremen. In die neuen Pläne des neuen Bremer Coaches hat da nicht mehr so reingepasst. Aber für Union vielleicht eine ganz interessante Nummer. Haben Jong von Stuttgart fest verpflichtet. Und dann, treue Zwei-Mann-Mauer-Hörer werden ihn noch kennen, Ilias Ansa, der neueste WM-Fahrer für die nächste Saison oder den nächsten Sommer. Anton hat es schon angekündigt. Auch ihn für 4 Millionen aus Paderborn geholt. Der hat richtig eingeschlagen direkt mal. Von daher ganz interessante, vielleicht dann noch so ein Berg zu nennen, der ablösefrei von Bremen kam. Also insgesamt finde ich in der Breite diesen Abgang von Hollerbach ganz gut aufgefangen. Ganz interessante, ganz spannende Neuzugänge. Deswegen für mich eine 2 für die Unioner.
Ich bin, das wissen ja treue Zuhörerinnen und Zuhörer, großer Fan von Ilias Ansa. Deshalb kann ich dir da nur beipflichten. Es ist nicht der ganz große, spektakuläre Name, aber auch Derrick Köhn mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, da hat man sich fast schon eher verstärkt, wenn man rein aufs Papier schaut. Dementsprechend gehe ich mit. Da machen wir eine 2 draus.
Top. Dann geht's weiter zum ersten FC Heidenheim. Und das ist für mich dann schon eher ein bisschen in die andere Richtung, schlägt dieses Pendel da aus. Da ist nämlich was auf der Zugangsseite passiert ist, ist da ganz, ganz wenig zu finden. Man hat ein paar Paccarada recht spät noch von Köln geholt, Außenverteidiger Ramay ausgeliehen fürs Tor von Dortmund und Ibrahimovic von den Bayern ausgeliehen, der tatsächlich sich jetzt mal auf der linken Schiene wiedergefunden hat, fand ich sehr spannend. Eigentlich so ein bisschen als Zehner oder Offensiver gekommen von den Bayern, plötzlich jetzt linke Schiene bei den Heidenheimern gespielt, auch in der Startelf gestanden im Spiel gegen Wolfsburg im Saisonauftakt. Von daher ganz interessant eigentlich, aber eben nicht besonders viel, auch kein Geld in die Hand genommen, was Ablösesummen angeht. Dafür Leo Schienza ziemlich spät in der Transferperiode gehen lassen. Mit 9 Millionen dann noch ein bisschen was kassiert von Southampton, hat auch Paul Wanner und Franz Kretzig, die beide eben deren Leihen geendet hatten, beide verloren. Und das ist dann für mich einfach ein wahnsinniges Ungleichgewicht von Qualität, die du verloren hast und die du dazu geholt hast. Diese gerade offensiven Ausfälle oder Wegfälle wurden fast gar nicht aufgefangen. Das kann man da nicht auf einen 19-jährigen Ibrahimovic dem da auf die Schultern lasten. Deswegen für mich ein sehr schwaches Transferfenster. Natürlich sind die Möglichkeiten der Heidenheimer begrenzt, aber da so spät einen Leistungsträger offensiv gehen zu lassen, für 9 Millionen nichts davon wieder zu investieren, ist für mich ziemlich fahrlässig und fast schon so ein, wir gucken mal, ob es irgendwie klappt, aber wir rechnen eigentlich schon mit dem Abstieg. So hart muss man es dann vielleicht sagen. Deswegen für mich eine 5 bis 6. 6 ist dann irgendwie Aufgabe verfehlt, aber das ist schon relativ nah dran für mich. Einfach weil es irgendwie sehr, sehr krass eingesteht, dass man ja jetzt einfach diesen Kader das probieren lässt, aber irgendwie 0,0 Mut, da irgendwie nochmal einen Angriff zu wagen auf den Klassenerhalt.
Ja, das ist richtig, dass du es angesprochen hast, die Möglichkeiten sind begrenzt, aber die Tätigkeiten waren eben auch begrenzt. Für mich muss ich sagen, ist es mit viel Wohlwollen noch eine 4, vielleicht eine 4-.
Ist in Ordnung. Also wie gesagt, ich erwarte da von den Heidenheimern jetzt auch nicht die millionenschweren Transfers, mehrere davon, aber man muss ja auch sagen, man hat auch in der letzten Saison hat man für teuer Geld Leistungsträger gehen lassen. Also ich glaube nicht, dass das Konto jetzt irgendwie Minus anzeigt bei den Heidenheimern, weil man eben eigentlich jetzt die letzten Jahre immer mal wieder teuer verkauft hat und dann sollte man auch mal in der Lage sein, zumindest in der Breite, wie es die Unioner dann auch gemacht haben, ein bisschen das Ganze aufzufangen, und das ist ja wirklich überhaupt nicht passiert.
Ganz anders beim ersten FC Köln, dem nächsten Verein, um den es jetzt gehen soll. Ein Aufsteiger, der, wie wir schon herausgearbeitet haben in unseren Folgen, fast schon historisch gut gestartet ist in diese Saison. Und das hat natürlich seine Gründe, auch auf dem Transfermarkt. Und da verstärkt man sich ja eben nicht nur mit Spielern, sondern auch mit Trainern, die ganz, ganz wichtig sein können, Pletti.
Sie haben mit Kwasniok einen Trainer geholt, den ich spannend finde. Er wird natürlich auch mal verlieren. Es wird auch mal schwierige Serien geben für die Kölner, keine Frage. Jetzt sind sie super gestartet mit 6 Punkten nach 2 Spielen aller Ehren wert. Aber der Kader ist punktuell wirklich sehr gut verstärkt worden. Sie haben Erfahrung geholt. Mit Bülter haben sie einen geholt, der auch getragen werden wird vom Kölner Publikum. Das wird einfach funktionieren, da bin ich mir sicher. Weil der braucht diese Emotionalität und hat das ja auch schon gezeigt, dass er die Bundesliga kann. Sie haben mit Johannesson einen spannenden Spieler verpflichtet. Kaminski hat noch Potenzial nach oben. Vandenberg hat noch richtig viel Luft in seiner Entwicklung und, und. Also die Kölner haben wirklich eine ordentliche Truppe. Sie haben auch mit Zieler, der ja zweiter Kapitän ist, sehr viel Erfahrung dazu geholt. Einen Weltmeister auf der Bank, der wird nicht rumstänkern. Der wird der Mannschaft auch Halt geben, auch abseits des Platzes. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Also Pletti ist überzeugt, was die Kölner da im Sommer gemacht haben. Das fand er richtig gut. Anton, bist du auf seiner Seite oder bist du vielleicht ein bisschen kritischer?
Ja, ich muss auf seiner Seite sein. Allein deswegen, weil ich ja schon in unserer Vorschau auch gesagt habe, wie viel ich von den Kölnern halte. Und sie mich ja sogar jetzt noch bestärkt haben mit diesem Saisonstart. Also da gehen Pletti und ich wirklich Hand in Hand. Sehr, sehr spannende, gute Neuzugänge. Ragnar Ache schon seit Jahren auch in der zweiten Liga wirklich Wahnsinnsleistungen gezeigt. Raff Vandenberg haben wir noch rausgearbeitet, der Bruder von Raff Camora. Und auch eben so ein Marius Bülter, der eben unglaublich viel Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Ein Ron-Robert Zieler, der Ruhe reinbringen kann und. Also auch ganz viel Erfahrung gemischt mit fußballerischem Talent und Können. Und Dann haben sie Kwasniok auf der Bank, ja, mit dem Trikot gestartet, hat natürlich wieder für Aufsehen gesorgt. Die einen sagen, ja, der Showman will wieder nur im Mittelpunkt stehen. Die anderen sagen, ist doch cool, mal was Neues, mal was Lebendiges, was irgendwie auch zeigt, wie viel Bock er darauf hat.
Die Kölner sind ja auch Baumgart gewohnt, also bitte.
Ja, also da scheint die Mischung auch einfach jetzt schon sehr früh in der Saison zu stimmen. Und allein deswegen, dass sie auch im Pokal und beim ersten Ligaspiel wirklich spät die entscheidenden Tore gemacht haben, irgendwie die, das spricht man ja immer, ne, von dieser Moral, die in der Mannschaft steckt, die scheint ebenfalls schon da zu sein. Klar, Pletti hat es auch gesagt, natürlich wird jetzt das keine Siegesserie über die nächsten 10 Spiele geben oder so. Da wird es auch Phasen in der Saison geben, wo es mal ein bisschen negativer wird oder ein bisschen unerfolgreicher. Aber grundsätzlich muss ich den Kölnern hier auch großes Lob für dieses Transferfenster aussprechen. Ich bin fast geneigt, mit einer 1- reinzugehen.
Ja, viel anderes kann ich nicht sagen. Was mir noch wichtig ist, auch nochmal zu erwähnen, das ist ein Aufsteiger, ne? Also mit was für einem Mut und mit was für einer, ja, Transfer- und Planungsoffensive, die da in diesem Sommer gestartet sind, ist einfach ziemlich spannend und davor kann man nur den Hut ziehen. Also wenn man sich eben anschaut, viele Namen wurden schon genannt, auch so ein Sebulonsen, dieser Rechtsverteidiger, den sie geholt haben, der sofort gut gespielt hat. Lund auf der anderen Seite, Kaminski per Laie geholt, der auch einen guten Eindruck gemacht hat. Also das sind alles Namen, die teilweise eben, wie du gesagt hast, Bundesliga-Erfahrung haben, teilweise auch das Potenzial mitbringen, sich nochmal richtig zu steigern. Und alles Transfers, die sie ziemlich früh eingetütet haben, auch das, als gerade mir als Bremen-Fan ist das so, ja, warum kann man sich auch mal so machen? Das ist schon sehr stark. Und auf der Abgangsseite haben sie halt gerade mit Spielern wie Downs oder Finkgräfe zusammen 12 Millionen verdient, die man ersetzen kann. Das sind gute Kicker, keine Frage, aber die haben sie eben auch Downs dann zum Beispiel nach Southampton verkauft und wir wissen alle, die Engländer, die legen ganz gerne mal noch ein bisschen was oben drauf. Das ist dann auch einfach clever gewirtschaftet und deswegen bin ich bei dir und gehe sogar auf die glatte 1. Das ist für mich für einen Aufsteiger in so einem Transfersommer diese Breite, aber auch diese Spitze an Qualität da reinzubringen, das ist saustark.
Ja, hast mich jetzt mit deinem Vortrag kurz vor Ende des Semesters doch nochmal überzeugt. Komm, ich gebe dir die glatte 1.
Yes.
Dann lass uns weitermachen beim ersten FSV Mainz 05. Und da ist ja einer als Top-Neuzugang zu führen, den wir eben schon besprochen haben, nämlich Benedikt Hollerbach, der von Union kam. Und der hat die schwierige Aufgabe, die fast schon unmögliche Aufgabe, würde ich sagen, Jonathan Burkhardt zu ersetzen. Also das auf jeden Fall die Geschichte des Transfersommers bei den Mainzern. Top-Stürmer verloren, Nachfolger gefunden? Fragezeichen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich finde, Hollerbach hat eine tolle Entwicklung genommen bei Union. Ist ja so ein bisschen in Stottern geraten, seine Karriere zuvor. Er wollte unbedingt schnell in die Bundesliga, hat das nicht direkt so gepackt. Aber jetzt, letztes Jahr, war so ein bisschen seine Outbreak-Season und hat sich jetzt auch den Schritt zu den Mainzern verdient, die es ja auch toll ins europäische Geschäft noch geschafft haben. Also, ich würde fast schon sagen, also Hollerbach, große Fußstapfen. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber glaube nicht, dass er einen Jonathan Burkhardt 1-1 ersetzen kann. Das ist auch einfach viel verlangt. Aber die Top-Personalie, die findet man gar nicht auf der Zugangs- oder auf der Abgangsseite. Denn ich finde, das Wichtigste für die Mainzer ist eigentlich, dass sie zum einen Nadim Amiri und zum anderen Paul Nebel haben halten können. Und das wird ihnen, glaube ich, richtig, richtig gut tun, denn die beiden haben schon wieder gezeigt, was sie können. Nebel jetzt sogar im Kreise der Nationalmannschaft unterwegs, Amiri mit mehreren Traumtoren schon zum Start der Saison. Also ich glaube, da ist vor allem wichtig, dass die beiden weiterhin das Mainzer Trikot tragen.
Ja, definitiv wichtig. So ein Verbleib kann dann ja auch mal besser sogar sein als ein Neuzugang, weil man eben schon weiß, was man hat. Auch Bo Henriksen war ja zumindest gegen Ende der letzten Saison bei einigen anderen Vereinen mal gehandelt. Also auch den haben sie halten können. Kann man sich auch irgendwie nicht woanders vorstellen. Der ist einfach irgendwie jetzt schon Mainzer. Ja, und was Benedikt Hollerbach und diese Nachfolge von Johnny Burkhardt angeht, das sind große Fußstapfen, absolut. Leider hat er so ein bisschen die Fußstapfen jetzt schon ausgefüllt, indem er sich direkt mal eine Muskelverletzung im Oberschenkel geholt hat. Das war ja auch immer so der Standard bei Johnny Burkhardt. Hoffen wir mal, dass Hollerbach da nicht ganz so anfällig ist, wie Burkhardt es immer war. An sich von der Qualität sehe ich ihn auch nicht so stark, aber trotzdem gut genug, dass die Mainzer das dann irgendwie im Kollektiv auffangen können. Ich finde dann eher, dass man sonst eigentlich, man hat William Boving geholt, einen Dänen aus Graz für 3,5 Millionen, auch einen Stürmer. Sonst ist halt irgendwie fast nichts passiert. Es ist auch fast niemand gegangen. Es gibt ein paar, die von Laien zurückkamen und dann eben sofort, wie wir auf unserem Folgenbild mit Erik ten Hag den Grandpa Simpson gemacht haben und sofort wieder raus sind. Also so richtige Zugänge waren das nicht, weil sie eben direkt weiter sind. Aber vieles nicht passiert bei den Mainzern. Man hat Burkhardt ersetzen müssen. Man hat es gar nicht so schlecht gemacht, meiner Meinung nach. Zumindest mal den Fans auch einen Namen präsentiert, der sowohl noch Potenzial hat, irgendwie Upside hat, einen ordentlichen Marktwert hat, jung ist und eben jetzt auch in der vergangenen Saison in der Bundesliga schon einige Tore gemacht hat. Und ich meine, man kann ja dann auch nicht immer den Verein irgendwie kritisieren, wenn sie einen guten Spieler gehen lassen. Das ist manchmal dann einfach so, Burkhardt wollte jetzt den nächsten Schritt machen, das kann man ihm dann auch nicht verübeln. Von daher für mich insgesamt eine 3, weil solide ersetzt, aber jetzt sonst auch nicht irgendwie Bäume ausgerissen. Deswegen so ein Mittelding für mich.
Kann ich komplett mitgehen. Eine 3 ist, glaube ich, genau die richtige Zensur.
Dann geht es als nächstes weiter mit Bayer Leverkusen. Und die hatten natürlich ohnehin schon ein ziemlich spektakuläres Transferfenster. Und dann gab es natürlich am Ende nochmal den großen Knall mit der Entlassung von Erik ten Hag am Deadline Day. Und auch dazu hat uns Flo natürlich seine Expertise nicht vorenthalten.
Ich denke, es war richtig, sich jetzt, wenn sie das intern so analysieren, wie sie es getan haben, von Erik ten Hag trennen. Wenn man ihm nicht zutraut, diesen Kader zu formen, denn die Neuzugänge sind teilweise extravagant. Jetzt mit Vasquez haben sie den Leader geholt, den sie haben wollten, um Xhaka zu ersetzen. Der hat alles erreicht, fast alles gewonnen. Der wird den Leverkusenern definitiv weiterhelfen, egal ob er als Rechtsverteidiger, als offensiver Frimpong oder irgendwo anders aufläuft. Vasquez wird helfen. Tillmann wird hundertprozentig fit werden und der Mannschaft helfen. Sie haben mit Kofane, mit Tape wirklich richtig spannende Spieler für die Zukunft geholt. Bardet wird ein Anführer sein in der Innenverteidigung, da bin ich mir sicher, oder in der Dreierkette. Kwanza, von dem werden wir noch sehr, sehr viel hören. Flecken muss sich sicherlich steigern, hat noch Luft nach oben. Es war wichtig, Schick zu halten und Schick verlängert zu haben. Also ich erwarte von dieser Leverkusener Mannschaft Überraschungen, aber sie brauchen jetzt wirklich den Trainer, der sie formt, der aus diesen 15, 16, 17 Neuzugängen eine Mannschaft formiert. Dennoch, dahinter steckt Kalkül, dahinter steckt Scouting, dahinter stecken Ideen.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde, das Transferfenster in Leverkusen war ein enorm spannendes. Es ist ja, das sagen ja alle, das sieht man von außen, das sehen auch die, die sich jetzt nicht so tief mit den Transferaktivitäten befassen. Es ist der größte Umbruch der jüngsten Vereinsgeschichte und das wird auf jeden Fall kompliziert zu stemmen. Jetzt mit der Entlassung von Ten Hag nur noch mal mehr. Und deshalb war ich auch eigentlich eher geneigt, den Leverkusenern ein etwas schlechteres Zeugnis auszustellen, weil das Scouting des Trainers und die Kompatibilität bei so einem Umbruch, die gehört ja auch mehr oder weniger dazu. Du willst dann halt einen Trainer verpflichten, von dem du dir sicher bist, der stemmt diesen Umbruch. Jetzt muss man ihn trotzdem, wie Plätti sagt, auch zugutehalten, dass sie wohl schnell erkannt haben, so geht's nicht. Also das ist besser, das hat Rolf es auch unlängst nochmal gesagt, als dann jetzt zu sagen, okay, Mist, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, aber bitte, bitte, vielleicht klappt es ja doch noch. Nee, das ist ein Geschäft, wissen wir alle, das ist manchmal knallhart. Und dann ist es auch gut, dass sie sagen, okay, jetzt Ten Hag, Schluss, wir brauchen den neuen Impuls, so schnell es geht. Und dass sie sich richtig spannend verstärkt haben, ist keine Frage. Auf der Abgangsseite müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja jedem klar, wenn da ein Tah, ein Xhaka, ein Frimpong, ein Würz den Verein verlassen, das kannst du erstmal so gesehen nicht 1:1 auffangen. Aber ich muss auch sagen, Leute wie Tillmann, wie Ibrahim Maser, wie ein Ernest Poku, wie ein Lukas Vázquez als, ja, erfahrener, gestandener Spieler, aber auch Leute wie Claudio Echeverri und Co., die sind für mich so spannend, die können wirklich, wenn richtig zusammengestellt, richtig trainiert und richtig aufgestellt, richtig für Furore sorgen. Also ich glaube, Leverkusen hat nach wie vor einen Top-Kader da bei sich zusammen und dementsprechend muss man ein großes Lob aussprechen dafür, dass sie so einen Umbruch gestemmt haben. Jetzt muss es natürlich sportlich auch mal langsam sich zeigen. Der Bundesliga-Start war nicht so gut, aber ich glaube, rein auf dem Papier war das in dieser Form und unter diesen Vorzeichen mit so vielen unfassbar namhaften Abgängen doch ein sehr gelungenes Transferfenster.
Ja, also wenn man den Trainer mit reinnimmt, was wir jetzt ja auch schon bei einem oder anderen Verein gemacht haben, dann muss man da noch mal ein bisschen bei mir mit der Note runtergehen, einfach weil wir haben da auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wenn man so einen Trainer einstellt, dann musst du dich doch vertraut machen mit der Arbeitsweise dieses Trainers und muss dir doch klar sein, wie der so einen Umbruch gestalten kann. Und ich hätte jetzt auch nicht prinzipiell gesagt, sowas kann der nicht, weil ich meine, er hat ja auch bei zum Beispiel Ajax hat er schon eine sehr junge Mannschaft trainiert. Das war jetzt nicht zwingend ein Umbruch, weil das ist in deren Vereinsphilosophie. Die Mannschaften sind irgendwie immer jung und das sind dann teilweise auch schon sehr, sehr starke Spieler gewesen. Aber das hätte ich ihm an sich zugetraut. Mich überrascht dann eher, dass es so plötzlich unerwartet war für die Leverkusener Vereinsführung, wie Erik ten Hag diese Arbeit dann umsetzt. Das finde ich, davon kannst du dich eigentlich nicht überraschen lassen. Sowas muss dir irgendwie vorher klar sein. Wir werden das wahrscheinlich nie oder wenn dann überhaupt erst in ferner Zukunft erfahren, was da alles genau konkret vorgefallen ist. Aber irgendwie ist das schon sehr, sehr komisch für mich, was die Spieler-Neuzugänge angeht, die diese wahnsinnig vielen Abgänge, die auch echt teilweise richtig reinhauen, ersetzen sollen. Bin ich eigentlich bei dir, bei Plätti auch? Für mich ist es jetzt nicht ganz so stark, aber trotzdem sehr viele spannende Spieler, von denen einige auch einfach schon genug Erfahrung mitbringen. Gerade die teuersten, sage ich jetzt mal, mit Tillmann, mit Kwanza, mit Benzeguir, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Der hat auch in der Champions League letztes Jahr schon richtig stark performt bei Monaco. Bade, einer, der noch schon Erfahrung mitbringt. Flecken für mich ein guter Torwart, der hat jetzt nicht den glücklichsten Start in die Saison, aber das wird schon auch noch werden und dann halt auch noch einige, guten Vázquez hat Belti auch angesprochen, bringt eine Menge Erfahrung mit und dann halt eben einige Talente, die von denen ein, zwei funktionieren müssen und dann ist es auf jeden Fall ein erfolgreicher Sommer, aber auf der anderen Seite steht halt diese wahnsinnige Abgangsliste, vor allem, ich hatte das auch glaube ich am ersten Spieltag schon gesagt, diese Achse, die bei den Leverkusenern da weggebrochen ist. Kannst du von hinten anfangen, mit einem Radetzky im Tor, Tah, zentraler Innenverteidiger, Xhaka, zentraler Aufbauspieler und da vorne wird absolutes Herz der Offensive. Dann hast du noch Frimpong, der einfach einzigartige Qualitäten mitbringt auf der Außenbahn, der auch weg ist. Jetzt auch noch Incapier, der hinten drin auch ja, einen sehr guten Job gemacht hat, Stammspieler war. Das sind einfach eine Menge an Stammspielern, die dir weggebrochen sind und du kannst es nicht immer verhindern. Bei manchen Spielern war klar, dass sie gehen werden. Bei manchen hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besseren Job machen können, sie von einem Verbleib zu überzeugen. Am Ende ist es dann ein Haufen Kohle, die reinkam, ein Haufen Kohle, die rausging. Und für mich dann alles in allem bin ich bei so einer 2 bis 3.
Ja, ich habe auch gerade nochmal nachgedacht. Also ich würde auch sagen, eine 2 müssen wir Leverkusen geben, weil es eine verdammt schwierige Aufgabe war, die sie gut gelöst haben, weil wir haben ja zum Beispiel bei Union auch von einer 2 gesprochen, da wäre es jetzt irgendwie unfair, Leverkusen dann mit einer 3 abzustrafen, nur weil sie eben ganz große Namen verloren haben, was man dann irgendwann auch nicht mehr ganz verhindern kann. Ich finde, dafür haben sie wirklich gut reagiert und würde dementsprechend mich auch bei einer 2 einpendeln.
Finde ich in Ordnung. Ich meine, ich finde nur, die Schwere der Aufgabe sagt ja jetzt nicht aus, dass du deswegen dann mehr Kredit bekommst. Also vielleicht ein bisschen, nee, aber klar. Meiner Meinung nach kommt genau. Da ja dann auch deutlich mehr Geld rein, mit dem du was anfangen kannst. Und,
richtig, aber ich finde, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich glaube nach wie vor daran, dass das wirklich im Laufe der Saison auch sich dahingehend einpendeln kann, dass Leverkusen enorm attraktiven Fußball spielt und wir dann auch nochmal ganz anders über teilweise einige Neuzugänge sprechen werden.
Natürlich, ganz kurz, der wahrscheinlich jetzt wichtigste Neuzugang noch der neue Trainer. Also von dem hängt natürlich auch enorm viel ab.
Genau.
Der steht stand jetzt noch nicht fest. Das wird dann halt auch spannend und mit Sicherheit auch sehr stark beeinflussen, wohin es geht und auch wie attraktiv dann dieser Fußball sein kann.
Dann machen wir direkt weiter mit einem weiteren Champions League-Teilnehmer und zwar mit Borussia Dortmund. Und bei denen gab es ja lange dieses Meme, wann wacht Sebastian Kehl endlich auf? Hinten raus ist er dann nochmal ein bisschen aufgewacht, hat sich in der Premier League bedient, Fabio Silva geholt, ein Mittelstürmer von Wolverhampton, 23-jähriger Portugiese. Ja, sicherlich eine spannende Personalie, muss ich zugeben, bin ich jetzt, also habe ich noch nicht so viel von gesehen, bin also kein Fabio Silva-Experte. Dann allerdings auch noch Chukwuemeka geholt, der in der letzten Saison schon ausgeliehen wurde von den Dortmundern und ich fand immer dann, wenn er gespielt hat, es war leider nicht so häufig, dann hat er echt richtig, richtig gute Leistungen gezeigt. Also ja. Ich glaube, der kann den verdammt gut tun. Alles in allem ist es natürlich trotzdem nicht viel. Hinten raus auch noch Aaron Anselmino geholt, ein junger Innenverteidiger auch vom FC Chelsea. Da haben sie generell ja viel hin und her getauscht mit den Londonern. Also Jamie Gittens sicher gut verhandelt, eine ordentliche Ablöse da rausgeholt. Aber es ist schon relativ wenig. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Also Dortmund jetzt, ja, wir haben drüber gesprochen, ne? Die hatten ja einen guten Lauf zum Ende der abgelaufenen Saison und dementsprechend ist es ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Du hattest das damals gesagt, wenn der Kader größtenteils so zusammenbleibt, weil der scheint ja gar nicht so schlecht zu funktionieren. Ist jetzt nur die Frage, hätte man sich da doch noch als Champions-League-Teilnehmer den ein oder anderen großen Namen oder vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Tiefe mehr gewünscht? Wie siehst du es?
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen positiver als viele, wenn man so hört. Vielleicht war es auch so ein bisschen dieses Ganze, was du schon gesagt hast, dieses Meme, auch dann mit der Küche für 11 Millionen, die dann nach Bellingham Lange die einzige Neuverpflichtung war. Nee, für mich ist es völlig in Ordnung. Du hast Gittens angesprochen, den finde ich sehr wichtig in dieser ganzen Rechnung. Wenn du für den von Chelsea knapp 60 Millionen kassierst, das ist für mich überragend verhandelt. Also das ist ein guter Flügelspieler, der immer wieder starke Ansätze gezeigt hat und auch ein paar Scorer gesammelt hat, aber der ist für mich zum Beispiel 2-3 Stufen von einem Prime Sancho bei Dortmund entfernt gewesen, für den dann trotzdem 56 Millionen zu kassieren ist Wahnsinn, finde ich richtig stark. Und sonst, wenn du halt auf die Abgangsseite schaust bei Dortmund, das gehört dann ja auch dazu, das ist ja wichtig, dann sind da eigentlich keine wichtigen Leute gegangen, so hart es klingt. Koulibaly, für den immer noch 7,5 Millionen bekommen von Straßburg, Moukoko nach Kopenhagen für 5 Millionen, Reina nach Gladbach für 4, Aller den Vertrag quasi losgeworden, der wieder zurück in die Niederlande gegangen ist. Das waren alles keine Leistungsträger in den letzten Jahren, selbst Gittens zum Ende hin nicht mehr. Und diesen Flügelspieler, diesen klassischen, gibt es ja gar nicht mehr in dem System von Kovac, das er aktuell spielen lässt. Von daher ist dann für mich auch auf der Zugangsseite nicht so krasse, ja, so ein krasser Drang gewesen, was machen zu müssen. Und dafür sind es dann ein paar Spieler, ja, von denen ist man jetzt nicht bei allen so überzeugt. Bellingham, den würde ich mal machen lassen, dem traue ich schon viel zu. Der, glaube ich, muss da so ein bisschen noch reinfinden. Aber wer irgendwie, das hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre immer mal wieder betont, wer so eine 50-Spiele-Saison in der englischen zweiten Liga dominant abschließt, das ist ein guter Spieler und der braucht vielleicht kurz zum Anknüpfen in der Bundesliga, aber die Qualität ist, glaube ich, da. Fabio Silva kann ich auch nicht super viel zu sagen. Chukwuemeka stimme ich dir voll zu. Ich finde, von den Anlagen her ist es ein sehr starker Spieler. Hatte halt immer wieder Verletzungsprobleme, der muss halt fit bleiben. Anselmino, ja, zu dem kann ich gar nichts sagen, der hatte ein gutes Debüt. Und dann kann man vielleicht nochmal kurz sagen, haben sie ja zwei Spieler nach Leihe fest verpflichtet, Kuto und Svensson. Kuto, für mich ist der nicht 20 Millionen wert. Also das wäre so einer gewesen, den hätte man nicht zwingend holen müssen. Ich glaube, es war dann auch eine Kaufpflicht in der Rückrunde, von daher waren ihnen die Hände gebunden. Das ist für mich zu viel. Das hätte nicht sein müssen. Auf der anderen Seite, Svensson für 6,5 Millionen ist ein Wahnsinnsdeal. Der kam ja aus dem Nichts und hat richtig, richtig stark performt. Von daher, ich finde es okay. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn man die Abgänge eben mit reinnimmt, dann ist der Kader insgesamt besser geworden, wenn auch nicht viel. Und das reicht ja eigentlich. Du willst ja vielleicht einfach mal darauf aufbauen, was man unter Kovac in der letzten Saison dann zum Ende hin ja noch gezeigt hat. Und deswegen ist das für mich in Ordnung. Ist jetzt nicht Wahnsinn, wo man sagt, oh mein Gott, die Dortmunder, aber es ist für mich absolut gut genug. Und ich glaube einfach, dass man bei Dortmund noch mal ein bisschen kritischer oft drauf schaut, weil man auch so ein bisschen, ja, die ganze Medienwelt ist da natürlich schon sehr interessiert dran. Für mich, die Dortmunder, was kriegen die? So eine 2-.
Dann lass uns doch da noch mal hören, was Pletti zu sagen hat, bevor wir die finale Note ausgeben.
Die Dortmunder haben mich ehrlicherweise enttäuscht. Denn sie holen mit Silva einen Stürmer, der ist spannend, aber fällt jetzt erstmal 3 bis 4 Wochen aus. Joe Bellingham, spannend, kommt aber aus der 2. englischen Liga, sehr, sehr teuer gewesen mit 30, 35 Millionen Euro. Anselmino, Laie, ohne Kaufoption, abwarten, ob sie den überhaupt länger halten können. Chukwuemeka, ordentlicher Spieler, für mich aber kein Top-Top-Spieler. Die Dortmunder sind für mich eine Wundertüte. Für mich stellt sich die Frage, geht das wirklich so gut mit Niko Kovac? Ich hätte mir von den Dortmundern ehrlicherweise viel, viel mehr auf dem Transfermarkt erwartet. Hätte ich mir mehr von versprochen. Haut mich jetzt ehrlicherweise nicht vom Hocker.
Also, Pletti, er enttäuscht mit einer Wundertüte. Moritz überzeugt, ich irgendwo dazwischen. Wird aus der 2- noch eine 3, Moritz? Oder bleibst du da standhaft und wir hauen die 2 ins Zeugnis?
Also ich bleib standhaft. Ich finde die Neuzugänge, wie gesagt, jetzt nicht atemberaubend. Aber wenn man sie mit der Abgangsseite vergleicht und da hast du einen semi-wichtigen Spieler für einen Haufen Geld nach England verkauft und dann eben auf der Zugangsseite ein paar Spieler, die Stammspielerpotenzial haben, dazugeholt, dann kann man den, finde ich, nicht, dann kann man sie nicht schwer kritisieren und deswegen bleibe ich also maximal bei einer 2 bis 3, tiefer gehe ich nicht.
Dann lass uns die 2- am Ende festmachen und direkt weiter übergehen zu Borussia Mönchengladbach. Interessanter Transfersommer. Was sind deine Gedanken dazu, Moritz?
Ja, es ist tatsächlich ein interessanter. Also man hat da, ähnlich wie die Dortmunder bei Gittens, hat man bei Weigel nach Saudi-Arabien richtig eingecashed, noch 8 Millionen bekommen für Julian Weigel, der ja dann quasi ersetzt wird durch Jens Kastrop von Nürnberg. Sehr entspannender Spieler. Rehner haben wir eben schon angesprochen. Das ist so ein Buy-Low und dann halt eben mit dem Potenzial, dass da vielleicht nochmal was kommt. Und sonst finde ich es eigentlich in Ordnung, auch da nicht besonders spannend. Abgänge tut eigentlich nur Ko Itakura weh, meiner Meinung nach, der nach Amsterdam geht für ein bisschen mehr als 10 Millionen, wird ersetzt durch Kevin Dix von Kopenhagen, ablösefreier Innenverteidiger. Da muss man eben schauen, ob man das in der Höhe dann auch, auf dem Niveau dann auch abfangen kann, weil Itakura war da für mich schon ein absoluter Leistungsträger die letzten Jahre. Und dann auf der Zugangsseite noch natürlich zu nennen, Shuto Machino von Kiel. 8 Millionen, schon eher ein bisschen teuer für den Mann, aber der hat auch in der letzten Saison gezeigt, dass er Bundesliga-Qualität hat, auch Tore schießen kann. Selbst in der Kieler Mannschaft, die sich wirklich schwer getan hat, die meiste Zeit. Von daher für mich eigentlich eine solide Transferperiode. Auch die Gladbacher, eine Mannschaft, die keinen großen Umbruch haben, die relativ gefestigt sind in dem, was sie machen, würde ich sagen. Was eigentlich verrückt klingt, weil wir hier immer gesagt haben, seit es diesen Podcast gibt, Seoane, Wundertüte, da weißt du nie, wie lange der noch da ist. Mittlerweile wirkt er relativ gesichert in seinem Job. Von daher die Gladbacher eigentlich mit einer soliden Transferperiode für mich.
Ja, ich finde, solide trifft es ganz gut und solide ist für mich dann einfach eine 3. Also müssen wir, glaube ich, nicht die großen Sprünge nach oben oder unten machen. Das war alles in allem komplett legitim, was da passiert ist und weder großartig noch niederschmetternd. Also ich glaube, mit einer 3 finden wir uns da alle richtig wieder. Und jetzt fallen sie so langsam, die ganzen Champions-League-Teilnehmer. Wir sind bei Eintracht Frankfurt angekommen. Und ja, der beste Manager der Liga, wie ihn viele zu Recht nennen, der hat da natürlich mal wieder ein bisschen Geld in die Kassen gespült. Wahnsinn. Hugo Ekitike, 95 Millionen nach Liverpool. Das ist auf jeden Fall eine der Geschichten dieses Transfersommers. Und wieder ist es mal ein junger Spieler, der sich in Frankfurt sofort zu einem ja fast schon Weltstar entwickelt hat. Also Marmoush noch während der Saison verlieren, jetzt Ekitike verlieren. Und wir reden ja trotzdem alle darüber, dass Frankfurt vielleicht sogar Bayernjäger Nummer 1 ist. Also da muss man ja eigentlich schon ganz, ganz hoch ins Regal gehen bei der Benotung von Frankfurt und Markus Krösche, oder?
Ja, also Podcast-Hörer wissen, ich bin dieses Jahr großer Frankfurt-Supporter, Befürworter, Fan fast schon. Also das ist einfach eine Mannschaft, die Spaß macht. Und du hast auch zu Recht schon die Abgangsseite angesprochen, Ekitike. Natürlich hat der wahnsinnig entertained in der letzten Saison und richtig, richtig stark aufgespielt. Aber da haben sie eben mit Johnny Burkhardt einen geholt, der das, glaube ich, von den Scorern ungefähr ersetzen kann. Zumindest dann im Zusammenspiel mit Ritz Doan, der von Freiburg kam. Beide für 21 Millionen fest. Das ist einfach ein sehr guter Deal. Und selbst wenn Burkhardt weiterhin Verletzungssorgen haben sollte, haben sie mit Wahi ja eigentlich einen, der auch fast schon so ein Sommerneuzugang ist. Der kam letztes Jahr im Winter auch für 20 plus und hat da noch fast gar nicht funktioniert, hat jetzt mehr gespielt. Hat auch so ein bisschen unglückliche Abschlüsse dabei gehabt, aber trotzdem einen guten Eindruck gemacht. Und wenn du dir dann halt eben das anschaust, hast mit Zetterer einen Trapp-Ersatz geholt, das ist für mich ein guter Keeper, der fußballerisch extrem stark ist, auf der Linie in den letzten Jahren auch gut war. Mit Christensen für 6 Millionen die Kaufoption gezogen, das ist auch ein absoluter No-Brainer. Und wenn du dann am Ende bei diesen vier Neuzugängen, die dich absolut krass verstärken, oder Christensen bleibt eben, dann noch ein Plus von 70 Millionen erwirtschaftest, dann ist das für mich eine Wahnsinnstransferperiode. Bevor ich meine Note sage, sag du erstmal noch, was du zu den Frankfurtern zu sagen hast.
Ich kann dir im Großen und Ganzen nur beipflichten. Also ich bin auch, wenn man so will, ein Frankfurt-Fan dahingehend, dass sie auch jetzt schon wieder gezeigt haben zum Start der Saison, was sie für einen Fußball spielen können und dementsprechend auch hoffentlich zu Großteilen der Saison werden. Und wie zum Beispiel so ein Ritz Doan jetzt da reingestartet ist, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also ja. Da muss ich auch zugeben, ich finde, das ist schon ein Top-Spieler, aber dass der sofort so einschlägt, hätte ich niemals gedacht.
Ich schon.
Freut mich umso mehr. Ja, du hattest es auf dem Schirm. Glaube ich dir auch sofort. Also ich war da ein bisschen skeptischer zumindest. Und dementsprechend ja, muss man die Frankfurter extrem loben mal wieder. Es ist ja eigentlich gar nicht zu glauben, dass die wirklich im Halbjahrestakt Spieler für fast 100 Millionen verscherbeln, die wirklich auch eine Leistung gezeigt haben, die das, naja, wenn man so will, zumindest zu heutigen Zeiten mehr oder weniger rechtfertigen. Damit einhergehend halt auch extreme Qualitätseinbußen zu verzeichnen hast. Aber sie fangen es immer wieder aufs Neue auf, seit Jahren wirklich. Und jetzt eben darin gemündet, dass sie sich erstmals auch in der vergangenen Saison schon für die Champions League über die Liga qualifiziert haben. Und so wie sie jetzt gerade aufspielen, sollten sie das dieses Jahr wieder schaffen. Also wirklich tolle, tolle Arbeit. Ich glaube, da muss man da schon von einer Eins reden?
Es wäre bei mir eine Eins geworden, wenn sie noch jemanden fürs zentrale Mittelfeld geholt hätten. Da sind sie, finde ich, relativ dünn besetzt. Da haben sie eben einen Skiri, der aktuell noch ausfällt, und haben jetzt die ersten beiden Ligaspiele mit Larsson und Shaibi auf der Doppel-6 gespielt, was natürlich schon Shaibi, der ist im Kopf, ist der ein bisschen offensiver. Und wenn Lastermann Larsson ausfallen, der muss eigentlich die ganze Saison spielen, dann hast du Skiri und ja, Mario Götze und dann halt irgendwie schon Shaibi. Also das ist mir ein bisschen zu dünn. Sonst für mich überragend alles, was du gesagt hast. Auch diese ganzen teuren Abgänge im Halbjahresrhythmus. Ich sag, Pahoja ist der Nächste, der nach England geht. 60 plus für Pahoja im Sommer.
Jo.
Vielleicht sogar schon im Winter, mal gucken. Ich glaube, dieses Jahr können sie die Mannschaft vielleicht im Winter zusammenhalten. Aber Bahoya wird der Nächste sein, der richtig Geld einspielt. Oder vielleicht sogar Doan, je nachdem, was der für eine Saison spielt. Aber Bahoya noch mal ein bisschen jünger. Deswegen für mich eine 1 bis 2, einfach weil das zentrale Mittelfeld ist mir ein bisschen zu dünn. Da hätte man noch was machen können. Ein bisschen Geld sollte ja da sein. Sonst überragend.
Ja, da schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Und dann Springen wir zum FC Augsburg. Und wir haben ja in dieser Folge auch schon ein bisschen über die Trainer gesprochen, die teilweise neu sind, teilweise auch schon wieder weg sind. Und beim FC Augsburg ist vielleicht der Trainer der größte Neuzugang. Sandro Wagner, der hat für richtig Stimmung gesorgt beim FCA. Das war eine Antritts-PK von ihm, die gab es so in Augsburg noch nicht. Also die ging, glaube ich, in ungefähr 50 Minuten und da war reges Interesse der Journalisten da. Die größte neue Personalie beim FC Augsburg, sicherlich auf der Trainerbank, aber sie haben natürlich auch auf Spielerseite sich verstärkt, beziehungsweise sind da tätig geworden. Ich finde, ja, es sind so Namen, die, wenn man die jetzt reinwirft, außer natürlich die mit Bundesliga-Vergangenheit, die jetzt vielleicht nicht jeder direkt auf dem Zettel hat, aber trotzdem einige ganz spannende Personalien mit dabei, ne? Also so ein Fabian Rieder oder auch ein Elias Saad, den ich ganz cool finde. Der kann sicherlich auch im richtigen Environment da gut funktionieren. Hat schon bei St. Pauli immer wieder gezeigt, was er so drauf hat. Also es ist nicht die schillernde Transferperiode gewesen, bis auf die Trainerpersonalie. Dementsprechend, da würde ich eher sagen, Augsburg doch noch so eine graue Maus unter den ganzen Transfergranten der Bundesliga. Für mich eine unspannende 3? Oder was hast du vielleicht noch ausgegraben?
Ja, also Wagner ist natürlich spektakulär in dem Sinne, auch was die Persönlichkeit angeht, schillernder als der FC Augsburg es wahrscheinlich jemals war. Sonst spielerisch finde ich, ist es in Ordnung, beziehungsweise auf Spielerseite, also da haben sie schon ein paar interessante Deals gemacht. Rieder für 7 Millionen ist, finde ich, relativ viel dafür, dass er bei Stuttgart in der letzten Saison eigentlich fast gar nicht mehr gespielt hat hinten raus. Wer natürlich ein No-Brainer war, ist Matsima, der Innenverteidiger, haben sie 5 Millionen die Kaufoption gezogen, den hätten sie diesen Sommer schon für 20 verkaufen können. Das ist ein richtiges Brett. Auch bei Cesiger haben sie die Kaufoption gezogen von Wolfsburg. Das sind für mich die beiden plus Rauwe Leo haben da die Dreierkette gestellt, als Finn Dahmen überall das Lob bekommen hat für seine zu Null-Serie. Aber die waren für mich mindestens genauso dafür verantwortlich. Deswegen an sich richtig, muss man dann gucken, ob die Defensive genauso weiter stehen wird unter Sandro Wagner, der ja auch so ein bisschen eben das Ganze attraktiver, offensiver gestalten will und soll. Sonst sind da Namen dabei, ja, davon hat man nicht wirklich viel gehört. Saad bin ich bei dir, den habe ich auch letztes Jahr schon gelobt. Das ist ein super 1-gegen-1-Spieler auch meiner Meinung nach, der, wenn er nicht ein bisschen verletzt gewesen wäre bei St. Pauli, hätte der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gekostet. Und sonst sind halt ein paar junge Spieler dabei, die aus dieser 3, die du ihnen jetzt gegeben hast, dann wahrscheinlich ein bisschen eine bessere Note noch draus machen können, wenn sie richtig einschlagen. Das kann man jetzt einfach vorher nicht sagen, deswegen bin ich okay damit, ich würde es ein bisschen höher stellen, aber viel mehr nicht, weil wie gesagt, den Rest kennt man nicht so, da muss man dann einfach schauen, wie die einschlagen werden. Und wenn das alles so bleibt, wie man jetzt vielleicht ungefähr denkt, dann ist die 3 richtig, wenn plötzlich ein Han-Noah Masengo aufspielt und dann irgendwie im nächsten Sommer für 30 geht, dann ist das vielleicht eine 2.
Ja, also der Blick in die Zukunft, vielleicht schauen wir im Laufe der Saison nochmal drauf und sagen, wisst ihr noch damals, als wir eine 3 gesagt haben, da haben wir natürlich nicht die Rechnung mit Han-Noah Masengo gemacht, wer weiß. Also ich glaube, mit einer 3 sind wir da ganz gut aufgestellt und dann springen wir in Bayern nur so ein bisschen rüber und kommen zum FC Bayern München. Plätti, wie bewertest du den Transfersommer beim Rekordmeister?
Ja, der FC Bayern. Gute Frage, wie bewerte ich die Bayern? Sie haben sehr, sehr viele Spieler abgegeben, teilweise unter Wert, beispielsweise Kingsley Coman. Das waren am Ende 25 Millionen Euro. Bis es dann die 35 Millionen Euro werden können, muss ein bisschen was passieren. Palinha hätte ich sehr, sehr gerne noch ein Jahr in München gesehen mit einer kompletten Sommervorbereitung, weil ich glaube, dass die Bayern ihn hätten brauchen können, weil Pavlovic immer wieder mal was hat, auch Goretzka. Schade, dass sie den abgegeben haben. Dann haben sie viel Talent abgegeben mit Wanner, mit Tell. Nachvollziehbar, weil die Spieler auch ihre Chancen nicht genutzt haben. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Auf der Neuzugangsseite haben sie sich viele Klatschen eingefangen. Woltemade, Wirtz, Schavi, brauche ich jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Sie haben mit Tah wirklich einen starken Innenverteidiger geholt, ablösefrei. Bischoff ist einer für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon das Potenzial hat für die Bayern. Ich glaube auch nicht, dass er viel Spielzeit bekommen wird. Vielleicht gibt es da mal eine Leihe im Winter oder im Sommer. Alles andere wäre eine große Überraschung. Aber das ist einer, der den Bayern in der Zukunft definitiv helfen wird, weil er super viel mitbringt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Diaz, ordentlicher Neuzugang, hat das Potenzial, die Bayern auch weiterzubringen. Aber ich finde, man sieht jetzt schon auch, er hat durchaus Schwächen, auch im letzten Drittel, im Abspiel, im Abschluss. Da muss er zulegen. Da ist er eben noch nicht das allerhöchste Regal. Aber wenn er das wäre, hätte ihn Liverpool auch nicht verkauft.
Ja gut, aber dann kam ja noch hinten raus, es ging hin und her, Nicholas Jackson per Leihe von Chelsea. Was bringt der mit?
Abwarten. Abwarten. Ich glaube, das war eine ordentliche Leihe. Natürlich sehr, sehr teuer mit 16,5 Millionen Euro Leihgebühr, mit bis zu 14 Millionen Euro Bruttogehalt pro Jahr. Dann greift eine Kaufpflicht von 65 Millionen Euro. Da muss super viel passieren. Aber ey, Jackson kannst du immer bringen. Für Kane, neben Kane, den kannst du bringen in der Champions League, wenn es eng wird. Sie brauchten einen nach dem Abgang von Erik-Maxim Choupo-Moting ein Jahr zuvor. Den haben sie nicht adäquat ersetzt. Deswegen, Jackson wird den Bayern helfen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber insgesamt ein befriedigendes Transferfenster für die Bayern. Kein gutes, aber auch kein grottenschlechtes.
Ja, eine ganze Menge gibt es da zu besprechen bei den Bayern. Anton, fangen wir mal vorne an, bevor wir jetzt nochmal über Nicholas Jackson reden. Insgesamt, wie siehst du das Transferfenster deines Herzensvereins, wenn man auch dann auf die Abgangsseite vielleicht mal guckt? Was ist so dein Gefühl insgesamt?
Es ist so ein gemischtes Gefühl, weil, also wie Plätti es auch richtig sagt, so Leute wie Kingsley Coman für so wenig Geld dann am Ende gehen zu lassen, also der ist ein halbes Jahr oder so älter als Jackson und nicht mal die Hälfte dafür bezahlt hat Al-Nassr dann am Ende. Das ist schon irgendwie, das tut schon ein bisschen weh. Und grundsätzlich, die Kaderbreite ist ja das große Thema. Da hat jetzt auch Dresen unlängst nochmal bei uns am Mikrofon gesagt, sie sind nicht so breit aufgestellt, wie sie es wahrscheinlich in den vergangenen Jahren schon oft waren. Aber dann auch wieder den Umkehrschluss gesagt, ja, dann so hat man die Chance, den jungen Spielern, die es ja noch gibt, auch wenn das auch sicher ein Kritikpunkt vieler Fans ist, den jungen Spielern da auch nochmal mehr die Chance zu geben, mehr sie auch mit reinzuwerfen, als wenn man jetzt jede Position zweifach, dreifach besetzt hat. Trotzdem, natürlich klar, es sind so Spieler gegangen, wie ein Paul Wanner, wie ein Adam Asnou. Die wollten aber scheinbar beide auch weg, weil sie es nicht gesehen haben, ihre Zukunft bei den Bayern, weil sie nicht gesehen haben, dass sie da auf ihre Einsätze kommen. Bei Jona Kusi Asare, der jetzt auch gerade noch zu Fulham ausgeliehen wurde, da bleibe ich nochmal ein bisschen abwartend. Auch bei Wanner zum Beispiel, wir haben eine Rückkaufoption mit eingebaut, also alles in Ordnung. Ich habe jetzt schon wieder gelesen, wie kann man den Asare jetzt schon wieder abgeben? Ist eine Laie und der Junge ist 18 Jahre alt. Man hat jetzt Harry Kane, man hat Nicholas Jackson. Also der wird es da nicht leicht haben, bei den Bayern regelmäßig auf seine Einsätze zu kommen. Das ist in Ordnung, dass er da vielleicht in der Premier League auch nochmal ein bisschen sich weiterentwickeln kann. Sané, müssen wir nicht drüber reden. Furchtbare Fehlentscheidung, dass sie den hat.
Ich habe nur darauf gewartet.
Genau, also ja, diese ganze Müller-Thematik lasse ich jetzt mal raus. Das haben wir zuhauf auch besprochen.
Genau.
Und dann, wenn man auf die Zugänge blickt,
mit ganz Luis kurz noch zu Palinha.
Ja, sehr gerne.
Gehst du da mit Plätti? Das fand ich interessant, dass er gesagt hat, den hätten sie jetzt gut gebrauchen können.
Finde ich auch einen sehr interessanten Take von Plätti. Ich weiß nicht, habe mich nie so richtig überzeugt, Joao Palinha. Und ich bin nicht so richtig warm geworden mit ihm. Also irgendwie damals immer so groß angekündigt, jeder erinnert sich an diese Holding Six, die Tuchel da Tag für Tag gefordert hat. Dann kam er und klar hat er auch mit Verletzungen und sowas zu kämpfen. Für die Breite, wäre der sicher jetzt nicht verkehrt gewesen, aber da hat er bestimmt auch gesagt, ey, pass auf, Company mag mich irgendwie scheinbar nicht. Ich muss hier mal weg. Kann ich mir gut vorstellen. Also sehe ich nicht so kritisch wie Plätti, dass er jetzt weg ist, aber grundsätzlich ist die Kaderbreite natürlich ein Thema, deswegen vielleicht der ein oder andere generell, wenn er noch da geblieben wäre, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen für die allgemeine Kaderbreite.
Ja, gehe ich mit. Sag du gerne direkt zu den Zugängen noch?
Ja, da haben wir ja, um auf der Position zu bleiben, mit Tom Bischoff zum Beispiel einen, der da jetzt vielleicht reinwachsen kann mit der Zeit. Es ist ja dann, wenn du Kimmich, Goretzka, Pavlovic und Bischoff da noch hast, das ist ja erstmal soweit okay. Natürlich muss man aber damit verbunden wirklich darauf hoffen, dass so die Top-Leute wie ein Kimmich, wie ein Goretzka und wie Pavlovic, das ist halt eben jetzt in der Vergangenheit immer das Thema gewesen, fit bleiben. Bei Pavlovic war es jetzt unlängst wieder so, ne, dass er erstmal wieder ausgefallen ist. Also, wenn da dann mal ein, zwei von diesen Leuten ausfallen und dann ein Bischoff vielleicht doch in einer entscheidenden Champions-League-Phase ins kalte Wasser geworfen wird, kann es natürlich schiefgehen, auch wenn ich große Stücke auf ihn halte. Aber hat er halt so in der Form auf der Bühne noch nicht gespielt. Dementsprechend mal sehen und jetzt auch nicht schwarzmalen, dass da alle regelmäßig ausfallen. Die anderen Neuzugänge mit Jonathan Tah, mit Luis Diaz in der Spitze überragend, muss ich sagen. Also Tah genau nochmal ein Puzzlestück in der Verteidigung gewesen. Man sieht auch, wie er zum Beispiel einen Upamecano Ruhe bringt, spricht ja auch Französisch, hat auch gesagt, sie unterhalten sich auf Französisch. Also das ist schon mal ein Top-Neuzugang. Und Luis Diaz, ja, hat Plätti auch richtig gesagt, wenn der jetzt gerade diese Weltklasse wäre, dann sagt Liverpool nicht, ach ja, hier komm, könnte haben. Aber der hat ja
das
auch.
Haben sie auch so nicht gemacht, muss man sagen. Also, genau. Die haben ja auch ihm Angebote gemacht zur Verlängerung, die er nicht angenommen hat. Und ja, dann war es klar, okay, dann muss man ihn irgendwie verkaufen. Aber ich weiß natürlich schon, was er meint. Nur so, dass man nicht denkt, okay, Luis Diaz, der war da auf dem Abstellgleis irgendwie.
Klar. Dementsprechend Top-Neuzugang. Ich finde nur, klar, es ist halt dieses Thema. Ne? Du holst Luis Diaz, gibst im gleichen Schritt Coman, Sané ab und noch ein paar mehr, die dahinter kommen würden, wie so ein Paul Wanner, Mathis Tell und so, diese ganzen Offensivkräfte. Jetzt gerade ist einfach die erste Mannschaft der Bayern ist Weltklasse. Alles, was danach so ein bisschen kommt, rutscht dann doch schnell so ein bisschen ab. Deswegen schon spannend, gut, dass man Jackson noch verpflichten konnte, was das angeht. Allerdings viel zu teuer, auch meiner Meinung nach. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wann diese Kaufpflicht, die es ja gibt, für nochmal irgendwie 65 Millionen oder so, ja, wann die greift. Aber, also da gibt es natürlich, das wird schon so, da werden schon tiefe Regularien mit drin hängen. Das ist schon in Ordnung, aber grundsätzlich überteuert, aber wichtig, zumindest auf jeden Fall nochmal da einen Spieler am Deadline-Day zu verpflichten.
Also ich bin an sich auch Befürworter von ihm. Ich teile das auch so, wie viele jetzt auch in den letzten Tagen gesagt haben. Das ist einer, der sieht so ein bisschen unkonventionell aus. Das ist jetzt nicht der feingeschliffene Dribbler, aber der ist effektiv. Der hat zumindest Tore gemacht immer und hat einfach so einen Weg, sich da durchzusetzen. Deswegen finde ich, ist er ein sehr wertvoller Zugang in dieser Offensive vorne, weil er eben auch relativ flexibel ist, kann in der größten Not auch mal auf dem Flügel spielen. Dann hast du mit Diaz und ihm den Coman, Sané vielleicht so ein bisschen dieses Duo ersetzt, zumindest personell. Und ja, diese Kaufpflicht, also da muss man dann echt gucken, wenn der jetzt die Sterne vom Himmel spielt und der beste Spieler der letzten 10 Jahre ist bei den Bayern, dann ist das in Ordnung, in, glaube ich, allen anderen Szenarien nicht. Dann wäre es auch wichtig, als Bayern-Verantwortliche da rechtzeitig zu gucken, wann die greift. Und zur Not muss sie ihn dann am Ende auf die Bank setzen und nicht mehr spielen lassen. Also irgendwie wäre das schon, glaube ich, finanziell ein absolutes Brett, wenn man den dann dafür für über 80 Millionen, wenn man die Leihgebühr mit reinnimmt, kauft. Das würde ich lassen. Außer, wie gesagt, er spielt überragend. Diaz für 70 ist, finde ich, okay, das ist ein absolut bewiesener Premier League Flügelspieler mit vielen Scorerpunkten in den letzten Jahren und so jemand kostet dann halt nun mal sein Geld. Das ist halt klar, die Premier League, die kann so jemanden dann eben auch für einen guten Preis abgeben. Ich denke, dass der funktionieren wird. Klar, der muss noch ein bisschen an seinem Abschluss feilen, hat Plätti auch richtig gesagt, aber der hat jetzt ja schon Tore gemacht und das wird dann nicht weniger werden, glaube ich. Von daher alles richtig. Man ist da immer so ein bisschen zögerlich, weil man eben das Sadio Mané-Experiment noch im Hinterkopf hat. Aber das war halt auch dieser Sommer, in dem er Lewandowski als Mittelstürmer ersetzen sollte. Und das hat ja dann gar nicht funktioniert. Ich glaube, auf dem Flügel wird es Diaz leichter fallen. Tah brauchen wir nicht drüber reden. Überragender Transfer. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, er gibt Upamecano Sicherheit. Da hast du völlig recht mit. Und dann musste ich wieder dran denken, wie der halt in der vergangenen Saison oder den vergangenen Saisons Kim und Upamecano da sich gegenüberstanden, wie das Spider-Man-Meme und so ein bisschen sich gegenseitig angeschwitzt und angeunsichert haben. Das war irgendwie, fand ich einfach, irgendwie war ein lustiger Gedanke. Und da hast du natürlich völlig recht. Tah ist da nochmal ein krasses Upgrade, einfach was auch so ein bisschen diese Souveränität angeht. Bischoff, von dem halte ich schon sehr viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Bayern jetzt schon helfen kann. Nicht als Stammspieler natürlich, aber ich glaube, dem traue ich auch zu, mal auf einer Doppel-6 zu starten. Fand ich auch spannend, dass Plätti ihn da noch nicht sieht. Müssen wir dann mal gucken, je nachdem, wie die Verletzungssituation ist. Vielleicht kommt es dann sogar dazu. Also, insgesamt in Ordnung. Du sagst, die Kaderbreite ist nicht gut genug. Da kann man nur zustimmen. Und da haben sie dann vielleicht auch ein bisschen gepennt über den Sommer. Also das war dann, glaube ich, auch mit Club-WM dieses Jahr einfach so ein bisschen eine besondere Situation. Aber die Zugänge, die sie geholt haben, sind, glaube ich, direkt Soforthilfen. Und vielleicht hätte es da noch ein oder andere mehr getan. Aber sonst ist es in Ordnung. Ich wäre da so bei einer 3 plus.
Ja, also 3 gehe ich komplett mit. Ich glaube, das ist auch genauso, wie man es bewerten muss. Auch wie Plätti schon gesagt hat, jetzt nicht total toll, aber jetzt auch nicht furchtbar. Also eine 3 ist, glaube ich, genau das Richtige für die Bayern in diesem Sommer. So, dann kommen wir von den Bayern zum Weltpokal-Pokalbesieger. Zu denen, die sie mal damals so großartig besiegt haben, dem FC St. Pauli. Haben sich in der Liga gehalten, haben dementsprechend auch auf Neuzugangsseite einiges zu tun gehabt, um das wieder zu schaffen. Haben sie das geschafft mit Martin Kars aus Magdeburg, Martin Kars natürlich, und Luis Oppi, dem Pokalhelden. Was denkst du?
Ja, für mich schon. Also ich finde, haben sie richtig gut und kreativ gelöst. Haben Philipp Treu für 5,5 Millionen nach Freiburg verkauft. Das ist ein sehr guter Preis, wie ich finde. Haben sich kurz bei Trade Republic eingeloggt und haben Gila Vogi für 3 Kaufoptionen gezogen und dann für 4,5 die Rückkaufoption von Lens. Kurze 1,5 Millionen plus gemacht, gar kein Problem. kommt in die Gruppe bei St. Pauli. Und sonst, ja, Saad haben wir angesprochen, nach Augsburg, Eggestein weg. Bukalfa weg, das sind jetzt aber auch nicht die großen Leistungsträger, vor allem nicht der Rückrunde. Und Kars, das ist einer, der hat die letzten paar Jahre in Magdeburg richtig viel getroffen. Oppi finde ich spannend, den fand ich bei Bielefeld immer richtig stark. Da muss man dann immer gucken, kann der das genauso dann auch auf dem deutlich höheren Niveau noch zeigen, aber würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Und dann Fujita finde ich sehr stark, den zentralen Mann, Japaner, der aus Belgien kam, der hat da bisher schon richtig stark performt, auch überragend im Hamburg-Derby gewesen. Und dann halt noch Huntunji und Pereira Larsch, zwei Offensivleute, die neu gekommen sind, einer per Leihe, einer ablösefrei. Die haben sich insgesamt verstärkt, meiner Meinung nach, haben finanziell gut gewirtschaftet. Von daher für mich St. Pauli eine 2+.
Finde ich genau richtig. Alles richtig genau nochmal zusammengefasst. St. Pauli mit einer 2+ auf dem Zeugnis. Und wenn wir schon in Hamburg sind, ne, komm, dann gehen wir doch eben kurz rüber zum HSV. Und Plätti, ich weiß, dass du auf den Aufsteiger wirklich große Stücke hältst, aber warum?
Weil sie nochmal ganz genau hingeschaut haben, was sie brauchen. Sie brauchten Qualität im Zentrum und sie brauchten nochmal einen Leader in der Innenverteidigung. Und man hat deutlich gemerkt bei den ersten 2 Spieltagen, dass ihnen einer wie Vuskovic in der Innenverteidigung fehlt, von dem ich super viel erwarte, weil der richtig viel drauf hat, hat auch eine gute Statur, der wird, glaube ich, sofort funktionieren. Und sie haben jetzt mit Lokonga und mit Vieira, wenn die funktionieren, wenn die fit bleiben, wirklich richtig Qualität am Start im Zentrum. Hatten ohnehin, wie ich finde, schon eine ordentliche Mannschaft. Paulsen muss jetzt einfach in die Gänge kommen, muss hundertprozentig fit werden. Königsdörfer, ich glaube, das war ein Segen, dass er in Frankreich dort im Medizincheck gefallen ist, weil er wird den Hamburgern 5 bis 10 Tore schießen, wenn er fit bleibt. Jetzt kommt alles darauf an, ob eben Merlin Polzin aus diesem Kader mit diesen vielen Veränderungen eine echte Mannschaft formen kann. Und da bin ich davon überzeugt, ist der Hamburger SV mit den Neuzugängen auch am Deadline Day und die ein, zwei Tage davor kein Abstiegskandidat.
Ja, spannend, was Plätti da zum HSV sagen konnte. Ich bin an sich bei ihm, dass sie jetzt nicht direkt Abstiegskandidat sind. Trotzdem finde ich die Neuzugänge nicht ganz so überzeugend alle. Also klar, Vieira, super Upside von der Qualität, ein Spieler, der eigentlich nicht für den HSV zu kriegen ist, gerade nicht als Aufsteiger und deswegen auch ein super Transfer. Da bin ich natürlich dabei. Bei Lokonga, der ebenfalls von Arsenal kam, der muss halt fit bleiben, dann ist es auch ein überragender Deal. Wenn nicht, ist es der nächste Naby Keita. Glückwunsch, HSV. Und der Rest sind halt alles so Spieler, die jetzt noch nicht auf Top-Niveau in den letzten Jahren, finde ich, gezeigt haben, dass sie mithalten können. Vuskovic, glaube ich, ist ein Brett. Da sehe ich, bin ich absolut bei Plätti. Der wird die auf jeden Fall verstärken, auch wenn er noch sehr jung ist. Und sonst die ganzen Philipp und Paulsen und Capaldo und Remberg, das sind alles Spieler, die, ja, die sind okay. Omari, Torunariga haben zum Saisonstart auch schon ihre Probleme gehabt. Also viele haben da bisher jetzt noch nicht mich überzeugen können, aber die paar, die es tun, die ich, muss man dazu sagen, auch fast alle noch nicht gesehen habe. Also die ich schon gesehen habe, haben mich nicht überzeugt, aber die eben jetzt noch kamen, die bringen schon richtig viel Flair mit und richtig viel Qualität, deswegen bin ich da dabei. Und sie haben jetzt auch außer der Weltfußballer Davy Selke und Ludovic Reis jetzt auch nicht groß was abgeben müssen. Deswegen an sich, hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, gute Transferpolitik des HSV. Man muss eben jetzt einfach gucken, dass ein paar von diesen Kaderspielern, die noch so dazu kamen für 1, 2, 3 Millionen, dass die eben sich auf der Bundesliga auf dieser Ebene noch etablieren. Aber sonst in Ordnung. Ich finde es jetzt trotzdem nicht so krass. Deswegen für mich so eine 2 bis 3.
Ja, also es ist natürlich nochmal hinten raus mit Vieira und Lokonga. Das sind einfach dann plötzlich natürlich Sphären, die man dem HSV so nicht mehr, also nicht mehr, so nicht zugetraut hätte. Einfach mal sich beim FC Arsenal bedienen als Aufsteiger. Also das ist schon mal eine Marke. Und das zeigt auch, was für eine Strahlkraft der HSV auch immer noch hat und dass die Leute da Bock drauf haben, die Spieler. Klar, das muss man jetzt nochmal sehen, wie das nach der Länderspielpause sich alles einpendelt. Saisonstart war jetzt noch nicht gut, du hast es richtig gesagt. Leute wie Torunariga, der damals, als er gekommen ist, wo ich dachte, mega Verstärkung, ist bisher noch ein bisschen am Struggeln. Dementsprechend würde ich auch sagen, das ist eine gute Leistung auf dem Transfermarkt gewesen vom HSV, die hinten raus nochmal einen richtig ordentlich positiven Anstrich bekommen hat mit großen Namen vom FC Arsenal. Ob das dann am Ende aber trotzdem alles im Zusammenspiel so passt, bisher, wie gesagt, noch nicht so ganz zu sehen, wird sich halt eben zeigen. Deswegen für mich auch eine 2 bis 3 am Ende beim HSV.
Ja, machen wir weiter mit RB Leipzig, da auch richtig viel passiert. Gerade natürlich auf der Abgangsseite mit Šeško und Simmons zusammen über 120 Millionen reingekommen. Dann muss man natürlich schauen, wie kann man die ersetzen. Das haben sie mit zum Beispiel Konrad Harder gemacht, von Sporting gekommen für 24 Millionen, mit Romulo von Götz Tepe für 20 und dann viele Talente, unter anderem Bakayoko, der aus Eindhoven kam, von dem wir beide, glaube ich, sehr überzeugt sind. Sonst ein paar Spieler, die eher ein bisschen jünger noch sind, eher ein bisschen unbekannter. Anton, wie ist dein finaler Eindruck zum Transfersommer von RB Leipzig?
Extrem, extrem schwierig. Also Šeško, Simmons, Openda weg. Und du hast es schon gesagt, ja, Bakayoko bin ich ein Riesenfan von, Diomonde bin ich auch ein Riesenfan von, aber das müssen sie halt eben zeigen, ob sie das irgendwie so auch auf die Platte bekommen. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde, Leipzig hat da dadurch, dass sie die Champions League verpasst haben oder das internationale Geschäft generell, glaube ich auch wirklich natürlich Schwierigkeiten gehabt, sich da ganz, ganz oben zu bedienen, was sie sicherlich gerne wollten. Aber wir sehen schon, was sie da auch für Gelder in die Hand genommen haben, wieder für sehr junge, spannende Talente. Das mag ich ja eigentlich an ihnen, muss ich sagen. Also das ist schon immer cool, dass sie da wirklich versuchen, auch junge Spieler ranzuholen, die sie noch weiterentwickeln können, die sie wirklich nach vorne bringen können. In diesem Jahr eben ohne das internationale Geschäft. Das wird ihnen nicht gut tun, sage ich mal. Also dahingehend, dass sie auch, dass die jungen Spieler natürlich auch auf diesem Niveau dann reifen könnten. Aber vielleicht, was so die Leistung in Bundesliga und auch Pokal dann wieder angeht und die Chancen, da wieder eine bessere Saison zu spielen, ist es vielleicht genau das Richtige, eben nicht die Dreifachbelastung zu haben, auch für die Jungs. Deswegen, ich bin auch hier wieder eigentlich zwischen einer 2 und einer 3, weil ich mag, wie gesagt, so Spieler wie Diomonde, wie Bakayoko, wie auch Bansusi extrem gerne. Und bin gespannt, wie die sich da entwickeln können. Zum anderen, ne, wenn du einen Šeško, einen Simmons und einen Openda unter anderem abgibst, ne, dann tut das natürlich extrem weh. Also es ist auch sowas, so eine Investition in die Zukunft, die aber auch unmittelbar jetzt schon funktionieren muss. Deswegen ja, muss man schauen, wie das klappt. Und dann könnte es zu einer 2 umschlagen. Jetzt aber, wie gesagt, gerade so zwischen 2 und 3.
Ja, krass, ich bin da noch ein bisschen negativer. Also für mich, der Punkt mit der Champions-League-Teilnahme oder der nicht vorhandenen europäischen Teilnahme ist auch nochmal in der Perspektive, glaube ich, wichtig, dass man eben Geld braucht, um so diesen ganzen Apparat, diese ganzen Neuzugänge weiterhin finanzieren zu können. Und deswegen vielleicht auch diese Abgänge, wo man jetzt wirklich, wie du es gesagt hast, mit Šeško, Openda, Simmons die drei absoluten Pfeiler der Offensive abgegeben hat. Da ist natürlich schon extrem viel Turnover einfach, wie der Engländer sagt. Also sehr viel Umbruch im Team. Ich finde auch komisch, zum Beispiel Vermeeren für 20 Millionen die Kaufoption zu ziehen von Atletico und ihn dann zu verleihen nach Marseille. Das ist auch so ein Move, den ich irgendwie gar nicht verstehe. Und ja, außer Bakayoko bin ich da jetzt noch von keinem so richtig hundertprozentig überzeugt, muss ich sagen. Deswegen bin ich da so bei einer 4+.
Okay, krass. Also dann sind wir scheinbar zwischen 3 und 4 gelandet, also weil ich war ja auch nicht bei der 2. Das heißt, mit ganz viel Wohlwollen noch eine 3-, vielleicht eine 4+. Da müssen sie, wie gesagt, nochmal ein Referat zum Ende der Hinrunde halten. Vielleicht reden wir dann anders über Diomonde und Co.
4 Wochen Tafeldienst.
Aber okay, ja, so nämlich für RB Leipzig. Sehr, sehr interessante und auch wichtige Saison, die da auf RB zukommt. Mal sehen, wie sie es handeln können. Dann springen wir weiter zum SC Freiburg. Wir kommen langsam zum Ende unserer Bundesliga-Liste. Bei den Freiburgern, ja klar, da weiß man schon, einer ist weg, nämlich Ritz Doan. Und da sind noch ein paar mehr gegangen, Moritz. Nämlich auch Zildilia ist weg, Merlin Röhl auf die Insel zu Everton. Finde ich extrem spannend, muss ich sagen, den Schritt auch von ihm. Großer ja. Merlin Röhl-Fan. Auf der Zugangsseite haben wir den nächsten Japaner, Suzuki, und auch noch so ein paar andere Namen, die ich ganz spannend finde. Ich finde, so ein Derry Sherhand könnte was werden. Philipp Treu, auch gute Leistung gezeigt bei St. Pauli. Ein Matanovic von Frankfurt geholt, auch sehr spannend. Und dann Chiriaque Irie. Da muss ich zugeben, den kenne ich noch nicht so gut. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen, oder?
Das ist so ein Name, den spielt man auf einer Harfe. Cyriac Irie. Zudem kann ich dir überhaupt nichts sagen. Französische zweite Liga, knapp 9 Millionen gekostet. So ein Flügelspieler. Suzuki, auch sehr teuer. Hat bisher jetzt erstmal mit vergebenen Großchancen auf sich aufmerksam gemacht. Das kann natürlich alles noch werden. Ja, zu Doan haben wir, glaube ich, alles gesagt. Zedilia kann man verkraften, Gregoritsch genauso. Röhl, wenn er fit ist und in Topform, ist er schon ein Riesenspieler. Und da nicht nur körperlich, sondern auch fußballerisch. Und da wird er fehlen. Deswegen schon dann irgendwie spannend, wie man den ersetzen will. Treu hat man mehr oder weniger zurückgeholt. Er war ja schon mal bei Freiburg im Nachwuchs in der zweiten Mannschaft. Deswegen, ja, Matanovic finde ich noch ganz interessant, auch nicht ganz billig gewesen, auch knapp 7 Millionen von Frankfurt. Der ist, glaube ich, ein bisschen, ja, einfach nochmal ein bisschen aktiver, ein bisschen, bisschen aufreibender als so ein Gregoritsch. Deswegen an sich okay. Trotzdem finde ich, Doan sticht halt sehr raus. Die Neuzugänge hauen mich jetzt nicht komplett vom Hocker bisher. Deswegen bin ich bei den Freiburgern so bei einer 3 bis 4. Ich glaube, so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch jetzt sehr, sehr, ist das schon sehr eingefärbt von ihrem Saisonstart, aber das ist schon so ein kleiner Schritt zurück, wie ich finde. Deswegen bin ich so bei einer 3 bis 4.
Ja, kann ich definitiv mitgehen. Und wenn wir schon von eingefärbt sprechen, dann sprich doch gerne mal über deine Farben, über deine Bremer.
Ja, das Leihimperium an der Weser ist gewachsen die letzten Tage, sogar noch heute Morgen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Cameron Puertas wurde da noch verkündet. Ja. Auf den haben Bremen-Fans schon jetzt die letzten zwei Tage sehnsüchtig, fast schon panisch gewartet, weil das Transferfenster hatte ja schon geschlossen. Aber es war wohl schon alles unter Dach und Fach, wurde jetzt erst verkündet. Also die Bremer haben sich dann hinten raus schon noch mal spannend verstärkt, finde ich. Man hat mit Sugawara, glaube ich, einen richtig starken Verteidiger geholt. Rechtsverteidiger von Southampton hat sich da auch da eine solide Kaufoption geholt. Das gleiche bei Puertas eben von Al-Qaisir von Saudi-Arabien. Ganz interessant eigentlich. Natürlich Victor Boniface, der ja das Kronjuwel dieses Transfersommers. Wenn der fit bleibt, ist er natürlich ein Spieler. Von der Qualität hatte Bremen in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich niemanden. Und das Interessante ist, Boniface, Puertas und Senelin, der jetzt gerade schon bei Bremen ist, haben vor 2-3 Jahren noch sehr erfolgreich bei Union Saint-Gilloise gespielt in Belgien. Also die kennen sich alle drei, haben sich auch so ein bisschen selber dahin gelotst. Auch Senelin hatte wohl irgendwie ein paar Tage vorm Deadline Day schon Boniface mal versucht, nach Bremen oder zumindest von Bremen zu überzeugen.
Geil.
Ja, hinten raus eigentlich ganz, ganz solide. Wöber, geliehen aus Leeds, genauso Isaac Schmidt, auch Verteidiger, die ja zum Teil, wie zum Beispiel Wöber, jetzt auch schon wieder verletzt sind. Und dann natürlich noch Samuel Bangula von Juve, 10 Millionen, die sind allerdings in Raten, werden die gezahlt, also jetzt auch nicht so direkt schlagen die ein Loch, wie man vielleicht denkt bei 10 Millionen. Ja, hinten raus eigentlich noch ein ganz solides bis gutes Transferfenster. Abgangsseite hat man eigentlich groß nur Zetterer und Duxch verloren. Duxch für 2 Millionen nach Birmingham ist viel zu wenig, meiner Meinung nach, aber passt perfekt in die Wertschätzung, die er die letzten Jahre in Bremen bekommen hat. Deswegen muss einen das nicht wundern. Das ist ein bisschen schade, ein bisschen traurig, aber das hat sich abgezeichnet. Das hätte auch schon ein, zwei Sommer vorher passieren können. Haben wir ja auch schon oft im Podcast besprochen, hat eigentlich jeden Sommer, jedes Spiel eigentlich auf den Deckel bekommen, obwohl er wirklich immer abgeliefert hat, immer, ich glaube, 15 plus Scorerpunkte in jeder Bundesliga-Saison. Das ist schon stark, und den dann für 2 Millionen gehen zu lassen, wenn man so andere Preise sieht, ist ein bisschen schade. Aber gut, wenn Tom Brady anruft, ne, dann kannst du nichts machen.
Keine
dann
Chance.
Ist er weg. Ja, und deswegen insgesamt bin ich dann zufrieden. Es sind natürlich viele Leihdeals. Wenn die einschlagen, dann musst du hoffen, dass du eine Kaufoption hast. Wenn die nicht einschlagen, hast du halt im nächsten Sommer das Gleiche, dass du dann wieder gucken musst, wie verstärke ich mich. Aber hinten raus bin ich sogar relativ zufrieden. Ich sag mal eine 2 bis 3, wenn Boniface okay spielt. Eine 3, beziehungsweise 3 bis 4, wenn er den Großteil der Saison verpasst. Und wenn Boniface halt richtig abgeht, dann ist nach oben offen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich wünsche es mir, aber ich würde jetzt schon mich auf eine 3 einpendeln. Also, ich finde es gut. Auch noch, wie sie sich hinten raus verstärkt haben mit Boniface, mit Puertas. Ich glaube, wir haben da schon die ein oder andere 3 vergeben, die dann sich da ungefähr einpendeln wird. Ich gebe dir gerne den Fanbonus mit einer 2- und hoffe natürlich genauso, dass die angesprochenen Spieler dann noch einschlagen können. Auch da können wir vielleicht dann nochmal zum Halbjahr die Korrektur vornehmen der Note. Also 2 bis 3 bei den Bremern klingt doch am Ende ganz versöhnlich.
Sie haben auch ganz kurz noch Romano Schmid nicht verkauft, von dem eigentlich viele ausgegangen sind, dass er weggeht. Und der ist halt auch einer der besten Spieler. Wenn der dann eben noch mit drin ist, dann könnte das schon, wenn alle da sind, eine richtig kompetente Offensive werden.
Das stimmt, ja. Das ist ein guter Punkt, den ich gerade auch unterschlagen habe, aber sehr, sehr richtig. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Und wir kommen zu einem spannenden Verein, der TSG Hoffenheim. Deshalb spannend, weil Pletti, du wirklich von den Aktivitäten der Hoffenheimer überzeugt bist.
weil die TSG ganz genau hingeschaut hat, wen brauchen wir nicht mehr und wen müssen wir dazu holen. Sie haben richtig Qualität dazu geholt, finde ich. Jetzt warten wir mal ab, ob Ilzer die Kurve bekommt, ob er diese Mannschaft zum Erfolg führen kann. Ich traue zu, dass Hoffenheim nichts mit dem Abstieg zu tun hat, sondern irgendwo um Platz 6, 7 bis 9 mitspielen kann. Sie haben einen richtig starken Angriff mit Lemperle, mit Aslani. Aslani ist gut für 10 bis 15 Tore, da bin ich mir sicher. Allerdings auch, dass es sein letztes Jahr bei der TSG sein wird. Der wird im nächsten Sommer wechseln, lege ich mich hundertprozentig fest. Roger Wittmann wird ihn im nächsten Jahr zu einem Top-Club innerhalb der Bundesliga oder nach England bringen. Sie haben mit Machida einen unglaublich guten Innenverteidiger geholt, der sich leider am Kreuzband verletzt hat. Das ist super bitter, aber das wäre eine Rakete gewesen. Abwarten, vielleicht kommt er früher zurück, sage ich schon. Gutes Stichwort Burger, nicht Bürger. Burger ist ein ordentlicher Spieler im Mittelfeld. Der wird viele überraschen, auch da bin ich mir sicher. Jetzt warten wir mal ab, ob Ilze aus dieser Truppe was machen kann, aber Schicker und Peidoch haben wirklich ein ordentliches Fenster hingelegt. Auch Bernardo ist nicht mehr der Jüngste, aber wird der Mannschaft hinten definitiv helfen.
Also finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Da zeigt sich, dass Pletti wirklich noch tiefer in der Materie ist als ich, weil ich hätte es dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen können, dass sie sich wirklich so pointiert und gut verstärkt haben. Ich muss ehrlich zugeben, das tut mir auch ein bisschen leid. Ich meine, ja, wir machen hier einen Fußball-Podcast und ich bin ein riesiger Fußball- und Bundesliga-Fan. Aber ganz ehrlich, ich habe mir letztens auch noch mal die Hoffenheimer Mannschaft angeguckt und dachte so, warte mal, Mist, ich kenne hier einige Spieler gar nicht so richtig. Und das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Bin jetzt auch nicht ganz so dahinter gewesen, was bei der TSG so alles passiert. Aber wenn Pletti das sagt, dann glaube ich ihm im Zweifel mal. Ich weiß nicht, Moritz, wie siehst du es? Bist du auch schon großer Koki Machida-Fan oder dann doch eher einer von Leon Avdulau?
Ja, also ich bin ehrlich gesagt erstmal ein bisschen schockiert. Ich weiß nicht, ob du als Podcast-Co-Host hier noch tragbar bist, wenn du nicht in jede Sekunde deiner Freizeit dir Stoke City-Spiele reinziehst. Was ist bei dir eigentlich los, Anton?
Ja, ich gelobe Besserung.
Also bitte. Das geht mir natürlich ähnlich bei den Hoffenheimern. Also da sind schon Namen dabei, die man jetzt nicht so kennt. Koki Machida, so nennt mich meine Freundin, wenn ich wieder die Kekspackung leer gefressen habe. Quatsch. Das war eigentlich ein guter Deal, hat sich jetzt, wie Pletti gesagt hat, unglücklicherweise direkt verletzt, schwer. Aber auch sonst, Burger hat, finde ich, sehr viel Eindruck schon gemacht in den ersten Spielen. Bernardo, das war mir eigentlich klar, der ist relativ verlässlich, der war auch bei Bochum immer schon einer der sichersten. Auch Zufall, der Rechtsverteidiger, hat da bei West Ham jetzt ein paar Saisons Stammspieler gespielt. Also das ist dann auch einfach, ein gewisses Qualitätssiegel. Deswegen alles top. Ja, dann gibt es halt so Spieler, Haidari, der jetzt noch dazu kam, quasi als direkter Machida-Ersatz, der sich ja verletzt hatte. Abdullahu von Basel, zu dem kann ich gar nichts sagen. Aber Lemperle natürlich ein ganz interessanter Mann, der hat bisher auch ganz gut gespielt. Und dann hast du natürlich Aslani und Damar quasi als Zugänge, weil die ja verliehen waren, die im Paket nach Elversberg gingen und im Paket zurückkommen. Und die, gerade Aslani, Pletti jetzt gesagt, 10 bis 15 Saisontore traut er ihm zu. Da hatten wir neulich auch mal drüber gesprochen, mit wer von welchen Hoffenheimer Stürmern wie viele Tore macht. Also die traue ich Aslani auch zu. Das ist jetzt schon ein richtig starker Spieler. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass er sagt, im nächsten Sommer ist er dann schon wieder weg, weil der wird den Markt haben und auch dann wahrscheinlich gewisse Summen aufrufen. Und Damar für mich auch sehr spannend. Der hat jetzt noch nicht so viel gespielt. Da ist so ein bisschen das Duell mit Kramaric, aber der wird auch noch auf seine Einsatzzeiten kommen. Von daher richtig interessant. Auf der Abgangsseite hast du ja eigentlich Stach, hast natürlich Tom Bischoff, das so die beiden, würde ich sagen, schwerwiegendsten. Sonst hat man viele Spieler, wie Pletti gesagt hat, die man so ein bisschen, wo man so ein bisschen den Kader einfach aufgeräumt hat. Und das dann auch ist dann auch okay so. Deswegen würde ich jetzt sagen, insgesamt für mich eine 2 plus bis 1 bis 2. Also ich bin schon auch sehr zufrieden mit dem oder sehr überzeugt von diesem Transfersommer. Weiß nicht, wie du es siehst, bist du da noch positiver oder eher ein bisschen vorsichtiger? Weil du natürlich die ganzen Namen nicht so einordnen kannst.
Ja, ich bin da ganz ehrlich. Ich vertraue da Pletti und dir einfach voll und gehe dann da mit einer 1 bis 2 gerne mit. Also wenn Pletti sie schon so lobt und du auch nochmal schon zwischen 1 und 2 tendierst, dann lass uns das doch gerne machen.
Klingt sehr gut. Dann haben wir noch die letzten beiden Teams offen. Und als vorletztes kommt der VfB Stuttgart, die natürlich ein Riesenthema hatten in diesem Sommer. Wird Wu Jong den Verein verlassen Richtung Union Berlin oder nicht? Es ist dazu gekommen. Nein, Quatsch. Natürlich Nick Woltemade, 85 Millionen zu Newcastle. Haben wir, glaube ich, genug drüber geredet. Wahnsinns-Deal. Dann hast du noch 1 Million nach Saudi-Arabien abgegeben, auch für 30 Millionen. Ich liebe auch den Move, dass man da in Stuttgart gesagt hat, 1 Million, Ausstiegsklausel, kein Problem, aber die gilt nicht für die Saudi-League. Finde ich auch einfach richtig clever. Ja. Genau so musst du es machen. Und sonst hält sich die Abgangsseite eigentlich in Grenzen. Wenn du dann jetzt auf die Zugänge schaust, kriegen sie den Woltemade und 1 Million, kriegen sie die ersetzt oder bist du skeptisch?
Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also was Thiago Thomas da jetzt zu Beginn der Saison schon wieder gezaubert hat, ist wirklich Wahnsinn, großer Fan. Dann kommt ein Silas zurück, zeitnah aus einer Verletzung. Also dann haben sie ja auch immer noch einen Undav und Co. und Führig. Also ich liebe Demirovic, danke. Ich liebe Nick Woltemade, wirklich. Aber ich glaube schon, dass Stuttgart das unter Kontrolle hat.
Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, die haben alles richtig gemacht. Ich habe echt lange gedacht. Ich habe auch tatsächlich dann, als diese Bayern-Woltemade-Saga so zu Ende ging und man wusste, okay, Bayern holt den nicht. Ich habe an unsere Folge hier gedacht. Habe gedacht, die werde ich so zerpflücken, die Stuttgarter. Wie kann man so blöd sein, so viel Geld für Woltemade nicht anzunehmen? Das ist so ein Risiko. Ja. Und dann, ja, 2 Wochen später kommt Newcastle um die Ecke und scheißt die zu mit einem LKW voll Geld. Also alles richtig gemacht aus Stuttgarter Seite, was diese Personalie angeht. Und auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Tomasch, Bundesliga erfahren, guter Mann. Du hast mit Undav und Demirovic, wenn beide fit sind, 2 gute Mittelstürmer. Und dann hast du eben in der Reihe danach hast du echt viele Leute, die jetzt das auffangen können. El Canus von Leicester, glaube ich, ein sehr, sehr guter Mann auch, sehr dribbelstark. Dann hast du Buanani aus Nizza, der ist noch ein bisschen unbeschriebener, zu dem können wir, glaube ich, beide nichts sagen, aber auch einer, der zur Not dann eben mal spielen kann und das mal auffangen kann. Von daher hat man da echt viele Optionen jetzt, was so dieses Kreative hinten dran angeht. Und sonst Assignon noch geholt, einen Innenverteidiger für 12 Millionen. Ich glaube, die sind breit genug aufgestellt für die Europa League und um auch in der Liga sich wieder fürs europäische Geschäft zu qualifizieren, ist da, glaube ich, sind die Weichen gestellt.
Ja, absolut. Also ich finde, den Stuttgartern muss man jetzt am Ende dann doch schon fast eine 2 auch geben, weil für Nick Woltemade 85 Millionen rauszuholen, ja. Chapeau. Also das klingt immer so despektierlich, als wäre Nick Woltemade nicht mega Hammer, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie wir das meinen. So, der hat halt eben noch nicht konstant lang genug eine Leistung gezeigt, die so einen Wahnsinnspreis rechtfertigt, meiner Meinung nach. Dementsprechend da gut verhandelt von den Stuttgartern. Interessant verstärkt mit Thiago Thomas, wie gesagt, da bin ich ein großer Fan von. Auch so ein Transfer von einem Noah Darwig. Also ja, sehr, sehr spannende Leute dazugeholt. Schema Andres noch angesprochen, den hatten wir jetzt eben noch nicht. Also das ist schon gut, das ist eine 2.
Ja, bin ich voll dabei, um auch das mit Woltemade nochmal einzuordnen. Das ist ein Spieler, bei dem Stuttgart ungefähr zu dieser Zeit vor einem Jahr gesagt hat, nee, der ist nicht gut genug für unseren Champions-League-Kader.
Ja.
Und der geht jetzt für knapp 90 Millionen nach England. Also das meinen wir damit. Wir meinen nicht, dass er kein guter Spieler ist, sondern einfach diese Aktie, Woltemade, wenn man mal so davon reden will, ist halt eben, würde ich mal sagen, ab Dezember, ab Januar einfach rasant gestiegen. Aber es ist halt nun mal auch nur ein halbes Jahr gewesen, in dem er wirklich überragend war. Und dafür dann 90 Millionen ist unglaublich. Von daher top. Ich gehe da mit der 2, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Auch diese Talente, das ist dann so ein bisschen vergleichbar mit Leipzig oder mit Leverkusen, die aber nicht direkt gebraucht werden, um da wirklich eine große Rolle einzunehmen. Sondern du kannst sie ranführen und dann ist es ein Bonus, wenn da jetzt schon einer richtig einschlägt.
Genau, so sieht's aus. Und dann sind wir auch schon beim letzten Verein angekommen. Und der hat Thiago Tomasch an die Stuttgarter verkauft, nämlich der VfL Wolfsburg. Ihr merkt schon, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, das Ganze ging hier alphabetisch vonstatten. Und bei Wolfsburg ist es ja immer so ein bisschen so, haben wir auch schon in unseren Folgen drüber gesprochen, manchmal hauen sie dann mal kurz die 15 Mille raus für Vinicius Sousa, ne? Wenn sie mal Bock drauf haben. Hier, schmeiß rüber da zu Sheffield United. Also, manchmal ein bisschen wild, was sie da für Summen aufbieten für Spieler, die man so noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Gut, jetzt haben wir gerade über Wahnsinnssummen auch in Bezug auf Volte Made gesprochen, aber bei Wolfsburg ist es wirklich auffallend, dass sie eben das Geld, was sie nun mal haben, dann wirklich auch schnell mal bereit sind für, ich sag mal, etwas unbeschriebenere Blätter hinzublättern. Und ja, auch da, wie gerade schon gesagt, Vinny Sousa, der teuerste Neuzugang, Amoura auf jeden Fall top, dass sie den verpflichtet haben. Der hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Und ansonsten, ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen in der letzten Folge. So ein Jesper Lindström ist natürlich sehr, sehr spannend, ohne jetzt da alle komplett durchgehen zu wollen. Es ist ein okayer Transfersommer gewesen, ohne Ausreißer nach oben und unten, würde ich sagen. Also nichts besonders Spannendes. Eventuell eben noch die Trainerpersonalie, bei uns ja inzwischen auch schon als Gauda Guardiola geliebt, die eine spannende werden könnte. Aber ja, ansonsten müsste ich da jetzt nicht viel groß zu ausführen weiter. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen auf dem Zettel.
Ja, erster Gedanke gerade eben. Ich glaube, ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, Gauda Guardiola ist der neue Jestorup.
Das kann durchaus sein, ja. Das
der wird, glaube ich, der stimmt. Muss in jeder Folge erwähnt werden. Also die Bingo-Blätter müssen da auch einmal geupdatet werden. Glückwunsch schon mal da, erster Erfolg für Paul Simonis. Ja, und zu dem Transfersommer der Wolfsburger hast du vieles schon sehr richtig gesagt. Ich finde es eigentlich ein bisschen besser sogar als eine 3. Ich finde eben diese Kaufoption für Amoura ist klasse, unter 15 Millionen. Den hätten sie ja jetzt schon für viel Geld verkaufen können, haben es richtigerweise meiner Meinung nach nicht gemacht. Wavro aus Kopenhagen festgeholt, der war auch schon eine absolute Bank in der Innenverteidigung. Auch da sehr eine günstige Kaufoption. Lindström finde ich spannend. Der könnte vielleicht einmal wieder so einen zweiten Aufschwung erleben, hoffen wir es mal für ihn. Und sonst Zehnter, den habe ich auch letzte Folge schon erwähnt, aus Paderborn. Sehr offensiv denkender Außenverteidiger, finde ich auch interessant. Also für mich sogar insgesamt ein bisschen besser als eine 3. Wäre ich bei einer 2 bis 3, 3 plus, können wir uns auch da irgendwo einpendeln.
Ja, sehr gerne. Also da gehe ich gerne mit. Es gibt aber auf jeden Fall eine Performance, die hat eine 1 verdient, Moritz. Und das war deine in dieser Folge. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Wir haben alle Bundesligisten einmal durchbenotet. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Moritz. Und natürlich auch bei Florian Plettenberg,
definitiv,
der seine Expertise hier kundgetan hat bei der Zwei-Mann-Mauer. Vielen, vielen Dank an Pletti. Und mit seiner Expertise, mit deiner Expertise, mit unserer Expertise seid ihr jetzt bestens aufgestellt, um alle Kader und alle Transferaktivitäten der Bundesliga nochmal benotet zu haben und nochmal ein bisschen besser kennengelernt zu haben. Jetzt wisst ihr, wie die Saison verlaufen wird, oder wir müssen nochmal zurückrudern und die Noten korrigieren in einem halben Jahr. Auch das kann passieren. Moritz schüttelt mit dem Kopf, aber hier und da sind wir vielleicht auch nicht immer ganz perfekt. Sei es drum, es war perfekt, diese Folge mit dir aufzunehmen, auch mit Pletti zusammen. Vielen, vielen Dank, dass wir das so machen konnten. Und Moritz, ich bedanke mich herzlich und verabschiede mich.
Ja, danke dir, Anton. Auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an Pletti. Das hat die Folge nochmal richtig aufgewertet, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend, da immer seine Insights zu haben. Ich denke auch, du hast es richtig gesagt, wir haben jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtig gut vorbereitet, auch auf diverse Stammtisch- oder Sofa-Diskussionen, welcher Spieler ist overrated, underrated, welcher Spieler kam woher, welcher Verein hat dann einen guten oder einen schlechten Job gemacht, da seid ihr jetzt auf jeden Fall gewappnet. Und ich habe zum Ende noch eine kleine Aufgabe an euch. Erzählt doch einfach mal irgendeinem Freund oder einer Freundin von diesem Podcast, der den Podcast noch nicht kennt. Einfach mal weiterempfehlen, einfach mal sagen, hey, du hast da doch manchmal noch eine Stunde über am Nachmittag. Füll die doch mal mit was Sinnvollem, statt dem Doomscrolling auf Instagram einfach mal in den Podcast reinknallen, in die Sonne setzen, solange sie noch da ist. Und dann wird das auch eine runde Sache. Und damit verabschiede ich mich genauso. Anton, mir hat es genauso viel Spaß gemacht. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns ganz normal wieder zur nächsten Folge, dann nach der Länderspielpause. Bis dahin eine schöne Zeit euch und danke fürs Zuhören.